Willkommen zur Lütje-Lage-Wundertüte. Ihr kennt das, jede Folge ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Vor allen Dingen Olaf nicht, der ist nämlich nicht vorbereitet auf die Sachen, die jetzt von mir kommen. Das
genau.
Können legendäre Serien sein, vergessene Filme, irgendwelche Videogames oder Mucke vielleicht. Ne? Also wir hatten schon alles Mögliche. Es gibt nämlich eine Regel. Der was erzählt, so eine kurzweilige Geschichte, ist vorbereitet. Aber der andere, der zuhört, ist genauso wie ihr jetzt komplett ahnungslos, worum es gehen mag.
Ja.
Hallo Olaf.
Hallo Dennis. Ich freue mich.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, genau. Ja, ja, ich höre ja und hoffentlich darf ich auch nicht nur zuhören, sondern auch vielleicht ein bisschen was dazu beitragen.
Aber selbstverständlich.
Das ist ja auch der Sinn der Wundertüte, auch mal so ein bisschen kurze Themen einfach mal zu behandeln, die sonst bei uns in der Sendung nicht so Verwendung finden.
In der Tat. Also gehen wir einfach mal rein.
Ja, bitte.
Wie immer habe ich für den Einstieg etwas vorbereitet.
Oh.
Und vielleicht weißt du dann auch gleich, worum es geht. Und ihr da draußen, gut zuhören. Wisst ihr noch, wann ihr zuletzt an eure Freunde mit 12 gedacht habt? Nicht an Kollegen, nicht an WhatsApp-Gruppen, sondern an die, mit denen ihr einfach losgelaufen seid, ohne Ziel, ohne Handy, ohne Netz. Heute geht es um genau dieses Gefühl. Stellt euch vor, 4 Jungs, eine Leiche, ein Sommer im Jahr 1959 und ein Film, der dieses Jahr 40 Jahre alt wird und mich persönlich immer noch emotional werden lässt, wenn ich ihn sehe.
Mhm.
Heute geht es um Stand by Me.
Olaf. Hätte ich mich jetzt gefragt, hätte ich das auch gesagt. Ja, das habe ich schon erkannt aus dem, wie du das beschrieben hast. Ja, und ich glaube, ich habe auch gesehen, dass es da ein Jubiläum gibt.
Mhm. Der ist nämlich 1986 in die US-Kinos gekommen.
Mhm.
Und ein Jahr später dann in die deutschen Kinos. Das war damals ja noch so.
Ja.
Die Älteren erinnern sich, das hat noch länger gedauert.
Ja, ich erinnere mich, ja, danke.
Mit der Synchro, ja, ich gehöre da ja auch zu.
Ja, natürlich.
Den Film kennst du, oder?
Ja, selbstverständlich kenne ich den. Also ich habe ihn gar nicht so oft gesehen, vielleicht gar nicht so oft wie du, möchte ich mal behaupten oder vermute ich mal. Aber natürlich kenne ich ihn, ja, selbstverständlich.
Dann trotzdem noch mal, damit alle hier in unserer kuscheligen Wundertüten-Ausgabe auf einem Stand sind. Noch mal ganz kurz, worum geht es in dem Film? Wir schreiben, wie schon erwähnt, den Sommer 1959. 4 12-jährige Jungen, nämlich Gordy, Chris, Teddy und Vern, erfahren, dass ein vermisster Junge tot nahe einer Bahnstrecke liegen soll. Sie beschließen, die Leiche zu suchen und nach 2 Tagen Fußmarsch entlang der Gleise, wo kein Erwachsener weiß, dass sie überhaupt losgezogen sind, entpuppt sich das Ganze zu einem richtigen Abenteuer. Aber nicht nur zu einem Abenteuer, sondern eigentlich auch zu so einer Reise zu ihren Ängsten, zu Familienproblemen und Unsicherheiten. Und am Ende geht es gar nicht mehr um diesen toten Jungen, den sie suchen, sondern es geht in dem Moment darum, dass ihre Kindheit dabei ist, zu enden.
Mhm.
Und das ist wie ich finde, ganz, ganz tolle Geschichte, die da erzählt wird. Und Olaf, es ist eine Geschichte. Es basiert auf einem Buch, auf einer Kurzgeschichte. Weißt du von wem?
Von Stephen King, ja.
Genau. Stephen King, ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der nicht entweder mal was von Stephen King gelesen hat oder irgendeinen Film gesehen hat, der auf einem Buch oder einer Kurzgeschichte von Stephen King basiert, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht, weil er war erstens ja ein Vielschreiber, also ein richtig Vielschreiber. Und er hat auch viel unterschiedliche Sachen geschrieben, viel Kurzgeschichten und auch viel gute Geschichten, die sich offensichtlich gut dazu eignen, verfilmt zu werden oder in eine Serie vielleicht auch gepackt zu werden. Ja.
Fällt dir spontan noch eine Verfilmung ein, irgendwie von irgendwas von Stephen King? Oder sagst du?
Naja, wenn man jetzt sagt, so ein bisschen so, naja, ein paar Jugendliche und so und Geschichte, dann fällt mir natürlich S ein, was ja schon mehrfach verfilmt wurde. Mhm. Mir fällt natürlich eine der ersten Verfilmungen, oder ich war, glaube ich, vielleicht war es sogar die erste Verfilmung ein, das ist Carrie. Auch eins seiner ersten Bücher. Friedhof der Kuscheltiere wurde verfilmt. Was haben wir denn noch? Wir haben natürlich, er hat natürlich auch noch unter einem Pseudonym damals, Richard Bachmann oder Bachman, geschrieben. Da stammt dann zum Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, auch die Vorlage für Running Man ist basiert auf einem der Bücher von Richard Bachmann, also von Stephen King.
Ja.
Hat man ja auch mehrfach neu verfilmt. Was jetzt kürzlich noch kam, das war das basiert ja auch auf dem Buch von Richard Bachmann. Todesmarsch hieß zumindest das Buch.
Ja.
Das hat man, glaube ich, tatsächlich gerade vor kurzem ja noch mal neu verfilmt, wenn ich mich recht entsinne. Ist ein Film geworden, ne?
Ist, glaube ich, auch der Titel. Also der
Titel, haben sie wahrscheinlich den Buchtitel auch direkt dann genommen.
Genau.
Ich glaube, bei Running Man ist auch der Originaltitel, glaube ich, Running Man des Buches, aber nicht der Film, nicht der Deutsche, glaube ich. Aber ist auch egal. Also auf jeden Fall, einiges hat man von ihm tatsächlich schon verwurstet, könnte man auch sagen.
Definitiv. Und ich sage jetzt gleich noch mal
Shining.
Ich sag gleich noch mal einen Film. Da wirst du dann auch sagen, ach ja, der gehört ja auch noch dazu, und ist, glaube ich, der bestbewertete Film aller Zeiten, Die Verurteilten.
Ach ja, richtig.
Also Shawshank Redemption von 1994, und der wiederum ist Teil einer Novellensammlung. Da kommen wir jetzt wieder zu The Body, wie Stand By Me, also die Kurzgeschichte im Original heißt. Das ist eine Novelle, die aus der Sammlung stammt, Different Seasons von 1982. Da gibt es dann, also auf Deutsch erschienen als Frühling, Sommer, Herbst und Tod.
Stimmt.
Und da gibt es mehrere, so Kurzgeschichten drin, das sind auch keine klassischen Horrorgeschichten eben. Da ist unter anderem drin halt The Body, Stand By Me, da ist Die Verurteilten drin, da ist auch sind auch viele weitere noch drin, und das ist so eine Sammlung, die so ein bisschen auch diese Vielseitigkeit von Stephen King einfach nochmal untermauert.
Ja.
Also wie gesagt, wir haben es gerade aufgezählt, ich glaube, keiner von uns ist da bisher dran vorbeigekommen an Stephen King. Ist,
wie du schon richtig sagtest, also das kann eigentlich nicht passieren.
Nee. Genau, also schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung, da etwas zu nehmen von Stephen King. Und das sind eben vor allen Dingen auch die Nicht-Horror-Geschichten, die so erfolgreich sind, kann man auch schon mal sagen. Und dann brauchte es eben noch einen besonderen Regisseur. Olaf, weißt du aus dem Kopf, wer Regie geführt hat?
Ich jetzt leider passen.
Das war Rob Reiner.
Ah, ja, richtig.
Der ja bis zu Stand By Me eher so für Sitcoms bekannt war in den 80ern. Aber dann hat er neben Stand By Me drei Filme gemacht, die, weiß nicht, ob du die vielleicht, also ob du weißt, welche das sein könnten. Das ist auf jeden Fall, einer ist ein absoluter Kracher und ganz weit oben auch unter den besten Filmen aller Zeiten, würde ich sagen.
Ja, nee.
Einer ist mit einem Pärchen, was eher eine Komödie ist, so also eine ganz typische Komödie, Harry und Sally.
Ja.
Ist von ihm 1989. Dann hat er noch einen King gemacht, und zwar Misery.
Mm.
Wir erinnern uns, ein Autor wird irgendwie entführt und ihm werden die Beine gebrochen, damit er dann weiterschreibt für den größten Fan und so. Also ganz creepy, aber auch krasse Verfilmung tatsächlich. Und dann haben wir noch einen Film, da spielt unter anderem ein großartiger Jack Nicholson mit. Der spielt aber auch in dem Fall keinen Guten, sondern der spielt den Bösewicht und wird in einem Gerichtssaal konfrontiert.
Ist ja eine Frage der Ehre? Ja, ne?
In der Tat, ja, eine Frage der Ehre.
Eine Frage der Ehre.
Oh, fand ich auch, ist auch ein
wahnsinnig richtig guter Film.
Ja.
Ich mag ja sowieso so Gerichtsserien, Gerichtsfilme, wo so Verhandlungen eine Rolle spielen.
Die Wahrheit können sie doch gar nicht ertragen.
Genau, ja, ja.
Ja.
Ja, großartig, großartig.
Also hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, den Regisseur, fand ich jetzt, ja,
nee, es,
fand ich spannend.
Hat nicht so viel vielleicht gemacht, aber dafür hohe Qualität abgeliefert.
Ja, und sehr figurenzentriert irgendwie immer, ne?
Ja.
Figurenzentriert. Weißt du noch, wer die Darsteller waren? Also zumindest zwei hast du wahrscheinlich.
Joss Whedon auf jeden Fall. Nicht Joss Whedon, Quatsch. Will Wheaton, so.
Ja.
Der auch mit W am Ende, der auch mit W anfängt, der Nachname.
Genau.
Oh Gott, jetzt gekommen. Joss Whedon, nein, Quatsch. Will Wheaton, so.
Wer kennen wir Will Wheaton noch?
Ja, Will Wheaton kennen wir aus Star Trek The Next Generation aus der Serie. Da hat er nämlich den Sohn von Dr. Beverly Crusher, den ja später dann Fenrich Crusher, Wesley Crusher gespielt.
Wesley,
genau. Wesley Crusher, ja.
So eine bisschen Hassfigur für viele Trekkies damals
gewesen. Polarisierend, würde ich sagen.
Polarisierend ist noch viel besser gesagt.
Also ich mochte die Rolle und so weiter damals. Ja. Ich mag auch natürlich Will Wheaton definitiv.
Ja, das ist ja mittlerweile der absolute Obernerd oder so unsere für uns Nerds von der Leine ein bisschen die Galionsfigur eigentlich.
Ja, ne? Das ist korrekt, ja. Stimmt. Ja, bei den anderen beiden oder anderen liegt es mir auf der Zunge, da musst du mir jetzt mal weiterhelfen. Da waren ja auch noch Bekannte, Sachen,
einer,
die
fallen mir nicht ein. Der nächste, der lebt leider nicht mehr. Das ist einer von denen, die sehr, sehr früh leider verstorben sind.
Das war River Phoenix, ne? Ist das richtig?
Genau.
Ja, genau.
Also Will Wheaton hat Gordy LaChance gespielt und River Phoenix hat den Chris Chambers verkörpert. Genau, der hat sogar war für einen Oscar nominiert, war so dieser aufstrebende Jungschauspieler, My Own Private Idaho, so ein ganz fantastischer Film, an den man vielleicht denkt. Und in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, da spielt er den jungen Indy, ist mir letzt noch mal aufgefallen.
Mhm.
Ja, und der ist tatsächlich schon 1993 mit nur 23 Jahren an einer Überdosis gestorben.
Ja.
Ja. Dann gibt's noch zwei, die sind vielleicht nicht ganz so bekannt, aber vor allen Dingen für 80er-Kinder ziemlich bekannt. Der eine, Corey Feldman.
Ach ja, stimmt. Ja, genau. Corey Feldman. Ja, das sind immer, da fällt mir immer der Name nicht ein. Ja. Corey Feldman.
Teddy Deschamps hat der gespielt. Und Corey Feldman, fällt dir auch noch ein, wo er noch mitgespielt hat, in welchen Film?
80er-Film? Ja, gut, bei den Goonies natürlich auf jeden Fall.
Genau.
Bei den The Lost Boys war er auch dabei.
Ja.
Das weiß ich auch noch.
Ja. Und bei Gremlins hat er auch.
Stimmt.
Hat er übrigens, ist auch so einer der, die hatten dann später Drogenprobleme. Also hat mit Heroin und Kokain leider viel Probleme gehabt und hat dann aber eine Therapie gemacht und scheint mittlerweile zumindest wieder ja, auf dem, sag ich mal, auf dem Damm zu sein, aber für seine Karriere war das sicherlich alles nicht so hilfreich. Also der, ich glaube, nach Lost Boys gab es auch nicht mehr ganz viel.
Nee, der ist, das ist auch jemand. Ich meine, Gott sei Dank lebt er noch, aber so richtig in den 80ern ging es da gut ab, aber danach.
Also so meine, diese Kinderstars, ne?
Also ja, er hat wohl noch, also ich sag mal, wenn ich mir hier kurz mal so die Liste aufrufe, hat noch in einigen Sachen mitgespielt, aber das sind dann eher so Serien, so kleine Rollen. Also man hält sich dann so ein bisschen über Wasser. Vielleicht hat er damit dann noch seinen Lebensunterhalt weiter verdienen können irgendwo. Aber so richtig groß rausgekommen?
Nee.
Ist er nicht.
Nee, ist er nicht. Ja, und dann haben wir noch den letzten im Bunde, der zumindest dann in den 80er und vor allen Dingen in den 90ern noch mal so ein paar Serien und Filme gemacht hat. Jerry O'Donnell.
Mhm.
Der spielt den Vern, und Jerry O'Donnell hat später die Hauptrolle gespielt in Sliders.
Ja, stimmt. Die Serie. Ja.
Dann hat er in Jerry Maguire hat er mitgespielt und in Scream 2.
Ah, ja, ja.
Genau. Also der hat so, ja, würde ich mal sagen, ähnlich wie Will Wheaton so diesen Sprung auch geschafft, ein Stück weit.
Mhm.
Wobei Will Wheaton mittlerweile ja auch nicht als Schauspieler in erster Linie aktiv ist.
Das, nee, der macht ja andere Dinge, ja, ja,
ja. Ja, also wenn er als Schauspieler auftaucht, dann eher als Will Wheaton.
Genau.
Irgendwie, was auch witzig ist.
Wie in Big Bang Theory zum Beispiel.
Genau. Er hat auch noch mal seine ikonische Rolle auch noch mal für Picard noch mal aufgenommen.
Picard.
Aber ansonsten tatsächlich ja, keine bekannten Filme mehr. Fallen dir ein paar Nebendarsteller ein aus Stand By Me?
Ja, einen zumindest, den unvermeidlichen Kiefer Sutherland, der ja auch in den 80ern, möchte ich mal sagen, sehr umtriebig war und in
der diversen, hat überall mitgespielt.
Der hat überall mitgespielt, ja. Natürlich auch in The Lost Boys, ne? Kennt man natürlich Kiefer Sutherland. Natürlich, den meisten ist er wahrscheinlich bekannt durch die Serie 24. Das ist ja so seine Serie im Prinzip gewesen. Aber ja, der war ja tatsächlich in den 80ern auch sehr umtriebig, muss man sagen. Gehörte auch zu dieser, naja, aber so ein bisschen auch zum erweiterten Kreis, so ein bisschen dieses, ja, Brad Pack, könnte man sagen.
Ja.
Da nimmt man ihn immer so ein bisschen auch mit rein. Ja, genau. Also den dann, kann ich mir auf jeden Fall auch noch dran erinnern, ja.
Ja, ich habe jetzt den Film gerade noch mal geguckt und ich war sehr überrascht. Wirklich nur in Rückblenden spielt auch John Cusack mit. Der spielt nämlich den Bruder Danny, also Gordys Bruder Danny, der tot ist, also der einen Unfall hatte und gestorben ist. Und da gibt es so ein paar Rückblenden, wo ich dachte, das ist doch John Cusack. Okay.
Ja.
Dann gibt's noch Richard Dreyfuss, der ist der erwachsene Gordy, also der Erzähler, der uns die Geschichte dann erzählt. Ja, also es sind so ein paar, wo man sagt, ach ja, das Gesicht kennt man, also gerade wenn man so 80er Jahre Filme geschaut hat. Fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Dann gibt's so ein paar ikonische Momente im Film, Olaf. Erinnerst du dich an ein, zwei?
Nee. Tatsächlich. Es ist zu lange her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe.
Ja, also es gibt einmal so eine Szene, die gehen ja immer an dieser Bahnstrecke lang. Und da gibt's ja, da gucken sie immer, wann der Zug kommt. Und es gibt dann diese eine Szene, da gehen sie über die Bahnstrecke und sie müssen über einen Fluss. Das heißt, also sie sind quasi rechts und links, können sie
nicht ausweichen.
Ja. Und sie müssen über diese Brücke und hinter ihnen kommt der Zug. Und es gibt totale Panik und sind zwei rennen rüber und der Vern, der kriecht aber, der hat Angst und kann nicht. Und das ist so diese eine ikonische Szene auf jeden Fall.
Stimmt.
In dem Film. Dann gibt es eine, die fand ich auch als Kind immer oder als Jugendlicher, wo ich den gesehen habe, immer krass. Da laufen sie durch so einen, gehen sie durch so einen Sumpf und durchs Wasser, und als sie da rauskommen, haben sie alle Blutegel am ganzen Körper. Aber das fand ich so richtig eklig und fies und auch wirklich an sehr unangenehmen Stellen.
Ja, ja, natürlich.
Also, ja.
Ja, nee, Blutegel sind auch eklig. Also, nee, möchte man nicht an sich haben. Nee.
Möchte man definitiv nicht haben. Es gibt viele sehr, sehr starke Szenen tatsächlich, so Gespräche am Lagerfeuer, wo es um sie geht, um ihre Familiengeschichte, Ehrlichkeit und all solche Sachen. Und für mich ist tatsächlich so dieser letzte Satz des Films, komme ich gleich auch noch mal zu, das ist so eine Sache, wo ich jedes Mal Gänsehaut bekomme, auch ein bisschen Pipi in den Augen. Er erzählt ganz zum Schluss nämlich, was aus allen geworden ist, am Ende. Und das ist tatsächlich sehr traurig und einfach sehr, ja, wahrscheinlich auch irgendwie realistisch, aber es ist so, naja, es wühlt einen so ein bisschen auf. Mhm. Es gibt natürlich einen Titelsong, der nach dem Film benannt, oder beziehungsweise der Film nach dem Song benannt ist.
Stand by Me.
Ja, von? Weißt du
spontan? Ja, nee.
Fängt mit Ben an. Ben E. King.
Ach ja, ja, natürlich, klar, ja, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt einen Titelsong, genau. Ja, natürlich, der Song, den gab es schon lange vorher, aber
ja. Der Song ist von 1961 und wurde dann durch den Film aus den 80ern erneut zum Hit.
Natürlich. Das kennen wir
heute auch. Stranger Things hat sowas ja auch geschafft mit alten Songs. Ja.
Ja, wunderbar. Ich muss hier mal wieder gucken.
Du musst den auf jeden Fall mal wieder gucken. Ja. Ich hab noch ein paar Fun Facts.
Bitte, hau raus.
Das Ganze, also die Zugszene, das war tatsächlich auch eine echte Lokomotive. Also es war wirklich, ja, also haben sie jetzt nicht irgendwie mit CGI oder sowas gemacht, aber gut, es war sicherlich nicht tödlich oder gefährlich. Obwohl das Ganze in Maine spielt, haben sie es in Oregon gedreht. Es war wahrscheinlich irgendwie von den Drehorten besser. Man kann da auch diese Stadt, die man zwischendurch sieht, die gibt es, die kann man auch besuchen. Da finden auch zwischendurch mal so Stand-by-Me-Festivals oder so statt.
Ja.
Und, das ist also schon ganz nett. Dann darf an dieser Stelle meine Lieblingsrubrik ganz kurz auch noch angerissen werden. Die Synchro
natürlich.
Fand bei der Berliner Synchro statt, 1987. Da vielleicht nur, also da hat zum Beispiel ein Tobias Meister mitgesprochen, aber auch so ein Nebendarsteller, ein Ace, also einer von dieser Jugendbande. Der Vern wird von Simon Jäger gesprochen, kennt man auch.
Ja.
Haben wir Sven Plate, der spricht hier nur eine Nebenrolle, aber nicht Will Wheaton tatsächlich. Will Wheaton hat eine andere Stimme. Sven Plate ist aber später bei Star Trek dann die deutsche Stimme von Will Wheaton. Ja. Für mich Stand By Me einer der besten Filme ever. Ich gucke ihn immer wieder gerne. Ist so ein All-Time-Favorite.
Mhm.
Und ich bin da nicht ganz alleine. Der ist nämlich tatsächlich ein Riesenerfolg damals schon gewesen. Der hat in den USA 52 Millionen US-Dollar eingespielt. Das Filmbudget lag bei 8 Millionen Dollar. Also kann man schon von einem Erfolg sprechen, auch vor allen Dingen für die damalige Zeit, ne?
Definitiv, ja.
Ja, wir haben es letzt gehabt hier, Avatar und Co., da spricht man heute über ganz andere Budgets, aber in den 80ern bei so einem Film war das noch mal was ganz anderes. Mhm. Bei IMDb ist Stand By Me in den Top 250 der beliebtesten Filme auf Platz 238 immerhin. Also unter den Filmen, die man vielleicht auf jeden Fall mal schauen sollte.
Das ist ganz ordentlich, ja.
Ja, für mich der letzte Satz, und damit bin ich dann auch durch. vom Film I never had any friends later on like the ones I had when I was 12. Mhm. Jesus, does anyone?
Tja.
Ja, ein Film, der, finde ich, auch 40 Jahre später immer noch funktioniert, Olaf, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ja, wie gesagt, ich muss ihn mir mal wieder, ich habe auch gute Erinnerungen an den Film und habe ihn tatsächlich jetzt aber länger nicht mehr gesehen. Es war mal die Gelegenheit, mal wieder ihn mal wieder mir vorzunehmen.
Ja, kann ich nur empfehlen. Habe ihn jetzt vor kurzem noch mal geschaut und macht wirklich Spaß, den zu
gucken. Ja, danke für die Erinnerung.
Sehr gerne. Ja, ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr jetzt ja auch Lust, noch mal den Film anzuschauen. Oder ihr habt ihn gar noch nie geguckt, dann aber jetzt wird's Zeit. Und wir hören uns demnächst mal wieder. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.